Der Titel meiner heutigen Kurzpredigt lautet: Lässt sich mit der Bergpredigt ein Land regieren? Viele einflussreiche Menschen, teilweise in regierenden Positionen, waren und sind der festen Überzeugung, dass man ein Land nicht mit der Bergpredigt regieren kann. Ich habe im Internet recherchiert, um herauszufinden, wer diesen Ausspruch getätigt hat und was als Begründung dafür angeführt wird. Und ich bin auf interessante Ergebnisse gekommen. Die Aussage, man kann kein Land mit der Bergpredigt regieren, ist ein berühmtes Zitat des preußischen Königs Friedrich des Großen. Sie drückt eine bestimmte Sichtweise auf die Beziehung zwischen Religion und Politik aus. Die Bergpredigt, die im Neuen Testament, in der Bibel, im Matthäusevangelium, im 5. und 7. Kapitel zu finden ist, enthält Jesu Lehren, die stark auf Liebe, Vergebung, Demut und andere ethische Prinzipien sich konzentrieren. Hier sind einige Gedanken und Interpretationen dieser Aussage. Erstens: Politik versus Idealismus. Friedrich der Große wollte damit wohl betonen, dass politische Führung oft harte Entscheidungen und pragmatisches Handeln erfordert, die nicht immer mit den idealistischen und moralischen hohen Ansprüchen der Bergpredigt vereinbar sind. In der Politik müssen oft Kompromisse gemacht werden, die nicht immer den ethischen, moralischen Idealen entsprechen. Zweitens, Macht und Gewalt. Die Bergpredigt predigt Gewaltlosigkeit und Feindesliebe, während ein Staat, um seine Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, manchmal Gewalt anwenden muss. Sei es durch Polizei, Militär oder andere Machtmittel. Friedrich der Große könnte gemeint haben, dass die Regierung eines Landes auch solche unpopulären Maßnahmen erfordert. Drittens, Praktikabilität. Die Prinzipien der Bergpredigt, wie zum Beispiel das Vergeben von Schuldnern und das Ablehnen von Rache, sind schwer auf großen Maßstab auf ein ganzes Land anzuwenden. Besonders wenn es um Gesetzgebung, Strafverfolgung und internationale Beziehungen geht. Viertens, menschliche Natur. Manche könnten argumentieren, dass die Bergpredigt eine ideale Vision menschlichen Verhaltens darstellt, die in der perfekten Welt umgesetzt werden könnte. In der realen Welt, mit ihren vielfältigen Herausforderungen und Unvollkommenheiten der menschlichen Natur, sind diese Ideale doch schwer vollständig zu verwirklichen. Die Aussage spiegelt also die Überzeugung wider, dass es eine Trennung zwischen moralischen Idealen und den Erfordernissen der praktischen Regierungsführung gibt. Sie kann als Argument für eine pragmatische und manchmal auch zynische Sichtweise auf Politik verstanden werden. Es gibt jedoch auch viele, die der Meinung sind, dass ethische und moralische Prinzipien, wie sie in der Bergpredigt beschrieben werden, wichtige Leitlinien für jede Form von Führung und Regierungsführung darstellen sollten. Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1963, hat diesen Satz oder ähnliche Aussagen in verschiedenen Kontexten verwendet, um die Notwendigkeit pragmatischer Politik hervorzuheben. Konrad Adenauer betonte damit, dass die Politik oft schwierige Entscheidungen erfordert, die nicht immer mit den idealistischen moralischen Prinzipien im Einklang stehen können. In ähnlicher Richtung äußerte sich auch Gustav Heinemann, der deutsche Bundespräsident von 1969 bis 1974. Er betonte die Herausforderung, christliche Gebote direkt in die politische Maßnahmen zu übersetzen. Der deutsche Schriftsteller Ludwig Thoma hat in seiner satirischen Zeitschrift Simplicissimus ähnliche Ansichten vertreten und kritisierte die Diskrepanz zwischen christlichen Idealen und politischer Praxis. Kurt Schumacher, Der SPD-Politiker Kurt Schumacher hat in der politischen Auseinandersetzung nach dem Zweiten Weltkrieg auf ähnliche Weise argumentiert, dass idealistische Grundsätze oft mit der politischen Realität kollidieren. Die Verwendung des Satzes, dieses Satzes illustrieren ein wiederkehrendes Thema in der politischen Diskussion: die Spannungen zwischen moralischen Idealen und den praktischen Anforderungen der Regierungsführung. Der Satz, mit der Bergpredigt kann man kein Land regieren, wurde tatsächlich auch von Jens Spahn, dem ehemaligen Bundesminister für Gesundheit, verwendet. Jens Spahn hat diesen Satz in politischen Diskussionen genutzt, um zu betonen, dass ethische und moralische Prinzipien der Bergpredigt in der praktischen Politik nur schwer umsetzbar sind. Helmut Schmidt, der ehemalige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, äußerte sich in seiner typischen Klarheit zu vielen politischen und ethischen Fragen. Er bemühte diese Aussage, dass sich mit der Bergpredigt keine Politik machen lasse, stammt aus dem Interview mit dem Magazin Stern. Dieses Interview fand 1982 statt. Er soll auch gesagt haben, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, was wohl seine realistische Sichtweise auf politische Führung unterstreichen soll. Wie wir sehen, haben alle die aufgezählten Personen von vornherein die Möglichkeit, die Bergpredigt zur Anwendung zu bringen, als ungeeignet angesehen. Als Menschen in Führungspositionen mit Verantwortung über die Bevölkerung waren und sind sie nicht willens und in der Lage, die göttlichen Prinzipien weiterzugeben und von der Bevölkerung abzuverlangen. Die Bergpredigt wurde und wird also als etwas angesehen, das sich nicht praktizieren lässt. Man müsste sich die Frage stellen, ob der Mensch vielleicht bessere Konzepte hat als Gott. Ein Blick in die Vergangenheit der menschlichen Geschichte zeigt, dass dies mitnichten der Fall war. Was an der Bergpredigt könnte also so problematisch für die Umsetzung sein? Die Bergpredigt ist eine Sammlung von Lehren und Aussagen Jesu Christi, die im Neuen Testament in der Bibel im Matthäusevangelium im 5. bis 7. Kapitel zu finden ist. Sie gilt als eine der zentralen Texte des Christentums und enthält grundlegende ethische und moralische Richtlinien. Hier sind die wesentlichen Inhalte der Bergpredigt zusammengefasst. Und ich habe die hier in 10 Punkte untergliedert und möchte natürlich nicht im Einzelnen auf die komplette Bergpredigt eingehen, aber hier eine kurze Zusammenfassung. Erstens die Seligpreisungen. Die sind zu finden in Matthäus 5 in den Versen 3 bis 12. Da heißt es unter anderem: Selig sind die Sanftmütigen. Man könnte auch sagen, glücklich sind die Sanftmütigen, wie die Schlachterbibel es übersetzt, oder glücklich zu preisen, wie die neue Genfer Bibel es übersetzt. Da finden wir auch: selig sind die Barmherzigen, selig sind die reinen Herzens sind, selig sind die Friedenstifter, selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Zweitens, das Salz der Erde und das Licht der Welt, zu finden in Matthäus 5 in den Versen 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde, wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Drittens, Jesu Stellung zum Gesetz. Dies können wir finden in Matthäus 5 in den Versen 17 bis 20. Jesus erklärt, dass er gekommen ist, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen, nicht um sie aufzuheben. Viertens, verschiedene Lehren, zu finden in Matthäus 5 in den Versen 21 bis 48, vom Töten und Zorn. Wer ohne Grund zornig ist, ist dem Gericht verfallen. Vom Ehebrechen, schon das lüsterne Ansehen ist Ehebruch im Herzen. Vom Schwören, dass wir überhaupt nicht schwören sollen. Von der Feindesliebe, liebt eure Feinde und betet für sie, für die, die euch verfolgen. Fünftens, Frömmigkeit und Heuchelei, zu finden in Matthäus 6 in den Versen 1 bis 18. Almosen im Verborgenen geben, beten im Verborgenen, Hier wird auch der Leitfaden für das Vaterunser von Jesus Christus gegeben. Und dann vom Fasten, das auch im Verborgenen stattfinden soll. Sechstens, vom Schätze sammeln und sorgen. Zu finden in Matthäus 6 in den Versen 19 bis 34. Da lehrt Jesus, sammelt euch Schätze im Himmel, nicht auf Erden. Oder sorgt euch nicht um das Leben und was ihr essen oder trinken sollt. Siebtens, vom Richtgeist. Zu finden in Matthäus 7 in den Versen 1 bis 6. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Der Splitter und der Balken im Auge. Selbstreflexion vor Kritik. Achtens, die goldene Regel und die zwei Wege und das Tun göttlichen Willens zu finden in Matthäus 7, in den Versen 7 bis 14. Betet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Neuntens, von falschen Propheten. Da lehrt Jesus, hütet euch vor falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Und schließlich zehntens, vom Hausbau, zu finden in Matthäus 7, in den Versen 24 bis 27. Wer meine Worte hört und sie tut, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und so weiter. Das war hier nur ein kurzer Überblick. Aber um wie viel besser, um wie viel friedlicher und gerechter würde die Welt heute aussehen, wenn sich die Herrscher dieser Welt selber dieser Prinzipien annehmen würden, sie also praktizieren würden und von ihrer Bevölkerung genauso einfordern würden. Versuchen Sie sich eine solche Welt einmal vorzustellen. Helmut Schmidt sagte auch in einem Interview bei Maischberger 2007, dass er sich nicht mehr auf Gott verlassen würde. Er könne sich unter den Worten Gottes Gerechtigkeit nichts Richtiges vorstellen. Gott spielt heute bei den Menschen einfach keine Rolle mehr. Gott wird schlicht abgelehnt und beseitigt. Wenn das schon bei den Regierenden der Fall ist, was soll man dann von der Bevölkerung erwarten? Am 8. Dezember 2021 schworen der Bundeskanzler und 16 Bundesminister im Deutschen Bundestag ihren Amtseid. Der Bundeskanzler und 7 von 16 Ministern verzichteten dabei darauf, also bei der Erfüllung ihres Amtes, sich auf die Hilfe Gottes zu berufen und zu vertrauen. Das für sich allein sagt schon viel aus. Helmut Schmidt sagte in einem weiteren Interview 2010 bei Maischberger, vielleicht sogar in selbstreflektierender Weise, dass Politiker durch die Charaktereigenschaft der Eitelkeit und der Geltungsbedürftigkeit geprägt sind. Das trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf. Und es gibt in der Bibel bezeichnenderweise ein interessantes Beispiel dafür, nämlich beim ersten König von Israel. Die Israeliten wollten sich fortan lieber von einem Menschen regieren lassen, anstatt von Gott. Und als sich der König Saul gegen Gott versündigte, weil er Gott widerstrebte, wurde er von Samuel zur Rechenschaft gezogen. Und anstatt sein Verhalten einzusehen und Korrektur anzunehmen, war es ihm wichtiger, bei der Bevölkerung gut dazustehen. Lesen wir einmal 1. Samuel 15 und Vers 30. 1. Samuel 15 und Vers 30. Da heißt es, Saul aber sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn deinen Gott anbete. Den Herrn deinen Gott, also den Gott Samuels. Es war jetzt nicht mehr der Gott Sauls. Eitelkeit und Überheblichkeit gepaart mit dem unbedingten Willen, als gut zu scheinen, anstatt gut zu sein, sind Charaktereigenschaften, von denen heute die meisten Politiker und sogenannten Staatslenker geprägt sind. Aber nicht nur Politiker. Im heutigen Sprachgebrauch würde man sie als Gutmenschen bezeichnen. Dem Anschein nach wollen sie gut scheinen, sind es aber nicht. Sie suhlen sich im Rampenlicht und streben nach Anerkennung. Die Bergpredigt endet mit der Feststellung, dass die Menge über Jesu Lehre erstaunt war, weil er sie lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie einer ihrer Schriftgelehrten. Wolfgang Schäuble äußerte sich über die Bergpredigt interessanterweise wie folgt. Die Bergpredigt ist ausdrücklich keine Anleitung für Politik. Das hindert niemanden an dem Versuch, nach der Bergpredigt zu leben. Wir müssen allerdings wissen, dass keiner unter uns ohne Sünde ist. Nun, ich würde in den letzten beiden Sätzen uneingeschränkt zustimmen. Jeder Mensch könnte, wenn er will, sein Bestes geben, um nach diesen Prinzipien zu leben. Kein Mensch ist ohne Sünde, das ist richtig. Wenn sich die Menschen jedoch diese Leitlinien zu eigen machen würden und bestrebt wären, diese Prinzipien immer mehr und mehr zur Anwendung zu bringen, würden auch nach und nach die Sünden weniger werden und die Welt würde nach und nach friedlicher, gerechter und das Leben würde wieder lebenswert werden. Man könnte sich ja auch wie der Ton in der Hand des Töpfers von Gott formen lassen. Und ja, es gab in der Vergangenheit einige Menschen, die sich in ihrem Leben verbindlich an das Evangelium vom Reich Gottes gerichtet haben. Es waren die Propheten im Alten Testament und die Apostel im Neuen Testament, welche willens waren, sich von Gott beherrschen zu lassen. Das Evangelium vom Reich Gottes ist nichts Geringeres als die gute Nachricht vom Reich Gottes. Und das Reich Gottes wiederum ist nichts Geringeres als die Herrschaft Gottes über die Menschen. Und wenn Sie ganz genau wissen wollen, was es mit dem Reich oder was es mit dem Evangelium vom Reich Gottes auf sich hat, dann möchte ich Ihnen diese Broschüre empfehlen, die Sie kostenlos erwerben können, das Evangelium vom Reich Gottes. Gott beruft heute nur sehr wenige Menschen, die sich dann bereitwillig unter die Herrschaft Gottes stellen. Was im Prinzip der wesentliche Unterschied zwischen einem Bekehrten und einem bekennenden Christ ist. Wenn Jesus Christus die Herrschaft Gottes über den Menschen hier auf Erden unmittelbar nach seiner Wiederkunft errichten wird, nachdem er auf den Ölberg herabkommt und die Menschen ihn genauso kommen sehen, wie er gen Himmel gefahren ist, wird er durch seine Regentschaft das Millennium einläuten. Wenn die Menschen schließlich das Werk ihrer Hände betrachten müssen, weil sie die Welt und fast alles Leben aufgrund ihrer Arroganz, Hochmütigkeit und vor allem Gottlosigkeit zugrunde gerichtet haben, dann wird Folgendes passieren. Jesaja 29 in den Versen 22 bis 24. Jesaja 29 in den Versen 22 bis 24, da heißt es: Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen, die Werke meiner Hände, ihre Kinder in meiner Mitte, werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten oder achten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Es gibt auch eine schöne Stelle in Jesaja 2, in den Versen 2 bis 3, die ich hier nur erwähnen möchte, wo es heißt, dass viele Völker zum Berg des Herrn hinaufgehen werden, damit er ihnen ihre Wege lehre und sie auf seinen Stegen wandeln. Nun, was können wir für ein Fazit ziehen? Der Satz, man kann ein Land nicht mit der Bergpredigt regieren, spiegelt das Dilemma und die Herausforderung wider, die bei der Umsetzung göttlicher Prinzipien in der praktischen Politik auftreten. Solange der Mensch in dieser von Satan beherrschten Welt nicht willens ist, sich von Gott leiten zu lassen, wird dieser Satz tragischerweise bis auf sehr wenige Ausnahmen für die breite Masse der Menschheit bis zur Wiederkunft Christi seine Geltung behalten. Gebe Gott, dass dieser Zeitpunkt bald kommt.